Ich war noch ziemlich jung. Ja, das ist Geschichte, aber vielleicht doch mal interessant. Ein Erntedankfest. Und bei uns war es so Sitte, weit in DDR-Zeiten. Sonntag früh um 7:30 kam von Radio DDR der Gottesdienst. Und darum saßen wir am Sonntag früh alle um 7:30 am gedeckten Tisch und beim Frühstückessen haben wir auf den Gottesdienst gehört. Erntedankfest. Und da der Pastor fing damit an und sagte, der Erntedanktisch ist heute so komisch. Da war auf dem Erntedanktisch eine riesengroße Kurbelwelle. Was hat das mit Ernte zu tun? Da sagt er, in Leipzig, Pastor Wagner war das, die haben wir oft gehört und viel gehört, in Leipzig keine Bauern, sagt er, aber die Leute müssen ja ihr Brot verdienen. Und damit war das die Kurbelwelle, eine neue Kurbelwelle, ein Zeichen dafür, für den Fleiß, für das Gelingen und auch für die Grundlage der Arbeit. Damals haben wir uns noch gesagt, naja, so schlimm ist es ja mit den Bauern nicht, die sind ja nicht darauf angewiesen. Aber wenn wir heute einmal überlegen, was da auf den Feldern passiert, ohne Technik, geht doch kaum noch was heute. Da sitzen die Mähdrescherfahrer und drücken da ihr Programm ein und dann geht das los. Dann sitzen die noch da und kontrollieren, aber das geht dann alles schon automatisch. Also Technik ist schon eine wunderbare Sache. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Christian, wirfst uns das mal an die Wand. Erstmal mit dem Alphabet. Die Leute, die zum Seniorenkreis da waren, dürfen jetzt mal schweigen. Was seht ihr hier? Was ist das? Das sind Flügel von Schmetterlingen. Der norwegische Fotograf Kjell B. Sattved ist ein mühevoller, jahrzehntelanger Arbeit gelungen, am 26 Buchstaben unseres lateinischen Alphabets sowie die Ziffern 0 bis 9 auf den Flügeln von Schmetterlingen aufzuspüren und in beeindruckenden Farbaufnahmen festzuhalten. Also ich muss schon sagen, wenn ich mir das so angucke, dann muss doch der Darwin unwahrscheinliche Fantasie gehabt haben, dass so etwas alles so von selber entsteht. Ihr könnt gucken, ihr könnt vergleichen, ob alles da ist. Es war manches ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind in der Schreibweise. Aber es sind alle Buchstaben von A bis Z da, auf den Flügeln von Schmetterlingen. Und auch die Ziffern 0 oder 1 bis 9, O und 0 ist weg, aber 1 bis 9 sind auch alle da. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Und jetzt bitte mal das zweite Bild. Und das habe ich den Senioren auch schon mal gezeigt. Was ist das?
Ein Getriebe.
Ja. Und wo ist so ein Getriebe eingebaut? Jetzt lese ich euch einmal etwas vor, wo ihr dieses Getriebe garantiert nicht vermutet. Diesen Augenblick, das, was ihr jetzt seht, hat Professor Dr. Malcolm Burrow von der Universität Cambridge nie vergessen. In seinem Labor in Cambridge untersuchte der britische Biologe die Käferzikadenlarve, ein kleines Insekt mit einer gewaltigen Sprungkraft. Als er an den Hinterbeinen etwas entdeckte, was wie ein Zahnrad aussah, wollte erst seinen Augen nicht trauen. Nun, mein erster Gedanke war, Tiere haben einfach keine Zahnräder. Zahnräder sind etwas, was der Mensch erfunden hat, was die Menschen erfunden haben. Es kann nicht sein, dass ein Pflanzensauger nur wenige Millimeter groß über Zahnräder verfügt. Das war der spontane Gedanke des Wissenschaftlers. Um dem Phänomen genauer auf den Grund zu gehen, bemühte er sich, exakte Aufnahmen von seiner Entdeckung zu machen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera von, hör zu, 30.000 Bildern pro Sekunde. Hat er dann aufgenommen, machte er Zeitlupenaufnahmen, um festzustellen, dass der Grashüpfer tatsächlich an jedem seiner Hinterbeine über ein System von Zahnrädern verfügte, die ein- und ausgekuppelt werden können. Es ist erstaunlich, erinnert er sich, als das Insekt sprang, konnte ich sehen, wie sich die Zahnräder an den Beinen ineinander verhakten und dann wieder voneinander lösten. Genau wie Zahnräder in einem Fahrrad oder in einem Auto. Diese Entdeckung, die er gemeinsam mit seinem Kollegen Gregory Sutton von der Universität Bristol dokumentierte und in einem Fachartikel wissenschaftlich darlegte, beschrieb Professor Burrow als einen Höhepunkt seiner Karriere als Wissenschaftler. Das sei ein Heureka-Moment in seiner Laufbahn gewesen, erklärte er in einem Interview. Es war für Professor Burrow ein ziemlicher Schock zu erkennen, dass vor vielen Millionen Jahren von dieser kleinen Gruppe von Insekten diese Zahnräder entwickelt wurden. Der Wissenschaftler verwunderte sich darüber, dass unsere Neuerfindung der Zahnräder erst sehr viel später gemacht wurde. Aber können Insekten diese Zahnräder entwickeln? Wie der Wissenschaftler formulierte, und sei es in den angenommenen langen Zeiträumen? Dann hat er dieses Bild mit dem Text in Fachzeitschriften veröffentlicht und dann ist ein Reporter der Fachzeitschrift Faktum zu ihm gegangen und wollte diese Bilder haben. Und dann lese ich diesen kurzen Abschnitt noch. Als Faktum bei Professor Burrows nach einem Foto der Zahnräder anfragte, wollte er kein Bild herausgeben, da er der Vorstellung eines Schöpfers, der als Gestalter und Erfinder hinter den Phänomenen der Natur steht, ablehnt. Eine solche Ansicht wollte er nicht mit seinen Fotos unterstützen. Können wir nur noch sagen, wie ist sowas möglich? Wir haben einen Gott, der sich auf so wunderbare Art und Weise zeigt. Ein Getriebe, das sich schaltet, wie Gänge im Auto geschaltet werden, wenn diese kleine Made sich zum Sprung bemüht oder zum Sprung ansetzt. Und das Phänomen ist, wenn diese Made sich zum Insekt entwickelt, dann sind diese Zahnräder weg. Die sind da nur im Larvenstadium. Ja, steht alles so geschrieben hier. Es war mal so etwas, und das war eigentlich auch der Gedanke, den ich hatte, als ich den Predigtext mir angesehen habe, der uns für diesen Tag gegeben ist. Es sind zwei Verse, aber ich lese schon mal den ersten Vers oder den Vorienvers damit vor, aus dem 1. Timotheus Brief Kapitel 4. Und da geht es dem Paulus um Meinungen, die von anderen Leuten hineingetragen werden in die Gemeinde, die jetzt vorschreiben, Einmal, und das will ich heute nicht betrachten, die vorschreiben, es darf nicht geheiratet werden. Und die anderen kommen mit Speisegesetzen. Und darauf schreibt Paulus an den Timotheus, um ihn dann festzumachen in seinem Dienst in der Gemeinde. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Gottes Geschöpf ist gut. Schon im ersten Kapitel in der Bibel steht dann dieses Wort, als Gott die Schöpfung vollendet hatte, und siehe, es war sehr gut. Es gibt keine Ergänzung mehr zu dem Schöpfungsbericht. Es ist alles sehr gut. Nun müssen wir, wenn wir jetzt an den Text rangehen, uns vergegenwärtigen, dass es darum geht, ganz speziell um Fleisch zu essen und ganz besonderes Fleisch, denn es waren ja hauptsächlich die Juden, die in die Gemeinde hinein diese Theorie brachten, ihr müsst in Christus sein, aber das ist alles nicht das Wichtigste. Wichtiger ist vielmehr, euch an dem Gesetz Moses auszurichten. Ihr dürft das nicht essen, was der Mose verboten hat, und ihr müsst euch an die Dinge halten, die da geschrieben sind. Christus ja, aber das reicht nicht. Ihr müsst selber etwas tun. Das war die Situation. Und darum schreibt Paulus erst einmal, die Schöpfung war gut. Was mir noch nie so aufgefallen ist, aber habe ich jetzt mit, vielleicht wisst ihr es alle, was hat Gott den Menschen im Paradies als Nahrung gegeben? Ja, Kraut von den Feldern oder von den Wiesen, Früchte von den Bäumen, das sollt ihr essen. Und was hat Gott nach der Sintflut gesagt? Ich lese uns mal diesen Vers aus 1. Buch Mose, Kapitel 9. Da spricht Gott zu Mose. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Also es gibt auch in der Anordnung Gottes nach diesem verheerenden, ja, nach dem Sündenfall und nach den verheerenden Folgen bis hin zur Sintflut, dann ein anderes Gebot. Zunächst hat Gott nicht gesagt, ihr sollt euch vom Fleisch ernähren. Nach der Sintflut sagt Gott, alles, was da lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Also es ist schon erstaunlich, dass es da auch mit der Sintflut einen völligen Wechsel gegeben hat in der Nahrungsaufnahme oder in der Nahrungsgrundlage oder wie auch immer. Das ist erstmal so die Ausgangsposition. Und dann hat ja Gott geboten im Gesetz, dass alle Tiere, Fische, Vögel sowieso, bei den Fischen gab es auch Einschränkungen, die Fische, die keine Schuppen hatten, durften nicht gegessen werden, sondern nur die mit Schuppen durften gegessen werden. Bei den Vögeln war es auch so, dass bestimmte ausgeschlossen waren, wie zum Beispiel Geier, die sich vom Aas ernährten. Also es gab schon da eine Reinheit, eine Unreinheit. Und von den Landtieren sagte Gott, alle Tiere, die gespaltene Hufe haben, also zwei Hufe haben. Gespaltene Hufe, Kühe, Ziegen, Schafe, alles andere. Schwein hat auch gespaltene Hufe. Und Gott hat gesagt, das sollt ihr nicht essen. Warum? Ist mir jetzt die Tage erstmal wieder aufgefallen, dass unsere Regierung ja wieder mal ganz schlaue Ideen hat. Und der Tierarzt darf keine Trichinbeschauung mehr machen, sondern das muss auf dem Kreisamt gemacht werden und dann darf die Trichinbeschauung nur am Dienstag oder am Freitag durchgeführt werden. Wenn ein Jäger am Freitagabend ein Wild schießt, dann kann er erst am Dienstag mit dem Wild zur Trichinbeschauung gehen. Bitte? Da komme ich gleich. Und Gott hat nämlich verboten, Schweinefleisch zu essen, weil im Schweinefleisch die Trichinen sind. Das ist eine Madensorte oder eine Made, die im Fleisch ist. Und wenn der Mensch die aufnimmt, kann es zum Tod führen. Also es ist eine ganz gefährliche Made im Fleisch. Und deswegen muss jedes Schweinefleisch, ob Hausschwein oder Wildschwein, muss immer untersucht werden, der sogenannte Trichinbeschau. Und das haben bisher immer Tierärzte machen können. Aber aufgrund dieser Trichinen, weil das garantiert schon immer in den Schweinen war und eine Gefahr für die Menschen darstellte und die damals noch keine Trichinen beschaut haben, hat Gott einfach gesagt, das dürft ihr nicht essen. Es war also eine Vorsorge Gottes für sein Volk. Gott hat kein Gesetz nur gegeben, weil es ihm so Spaß gemacht hat. Sondern Gott hat jedes Gesetz und auch die Speisegesetze gegeben, um sein Volk in besonderer Weise zu schützen. Und darum denken wir mal an die Geschichte mit Petrus. Da ist er auf dem Söller, Gebet, wartet auf das Mittagessen, hat schon Hunger. Und plötzlich hat er eine Vision. Ein Tuch kommt vom Himmel herabgeschwebt, sieht er so in seiner Vision. Und in diesem Tuch ist alles Mögliche an Gewürm, an Viechern, nur nicht das, was für einen Juden, für einen guten Israeliten genießbar war. Gewürm. Dann gehörte die Stimme, schlachte und iss. Was sagt Petrus als guter Jude? Herr, das kannst du mir nicht zumuten. Niemals in meinem Leben habe ich etwas Unreines gegessen. Und was sagt Gott? Was ich gereinigt habe, mache du nicht unrein. Das erlebt Petrus dreimal. Und er weiß, dass Gott damit einen Auftrag hat. Als nämlich unten die Männer klopfen und sagen, du musst mit uns kommen. Petrus als guter Jude muss zu den Heiden gehen. Gott hat das Heil nicht nur für Israel, sondern für die Heiden, für alle Völker. Und das war in die Köpfe der Juden gar nicht reinzukriegen. Wir sind doch das auserwählte Volk. Wir haben doch ein Anrecht. Und genau mit dieser Meinung sind dann die Juden, die ganz harten, dann in die Gemeinde gegangen und haben gesagt, das dürft ihr nicht. Und darum sagt Paulus, von dem Gesetz braucht ihr euch nichts anzunehmen. Denn das Gesetz ist für die Juden gegeben. Und warum? Wir sind zur Freiheit berufen, sagt Paulus. Wir sind zur Freiheit berufen. Und wenn Gott uns die Sache gibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Steht im ersten Kapitel der Bibel. Paulus greift das hier wieder auf und sagt, die Schöpfung Gottes ist gut. Wenn es mit Gebet und Danksagung genommen wird. Die Amerikaner sind ja so ein Volk, ich gehe da immer ein bisschen Fragen dran, wenn da so neue Informationen kommen. Aber schon vor vielen Jahren haben sie mal veröffentlicht, dass sich Mediziner damit auseinandergesetzt haben, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die das Essen mit Gebet und Danksagung nehmen, zu den Leuten, die einfach so essen. Die sagen, ist ja ganz egal, ob ich jetzt danke oder nicht, das habe ich auf dem Teller, jetzt esse ich einfach. Und die haben festgestellt, dass über 80%, ich glaube 85% waren es, wesentlich gesünder sind, als die, die einfach so essen. Der ganze Verdauungstrakt ist reguliert durch Danksagung und Gebet, was Paulus hier schreibt. Wenn es aus Dankbarkeit und unter Gebet aufgenommen wird. Wenn ich weiß, der Apfel, der da liegt, ja, der war am Baum, war vorher die Blüte, dann kam die Biene oder eine Hummel oder was weiß ich, und dann ist der Apfel draus geworden und nun kann ich ihn essen. Wenn ich aber weiß, dass Gott diesen Apfel da hat wachsen lassen, und ich habe das in diesem Jahr wirklich erlebt und jeder, der einen Baum hat, hat es erlebt, das ist nur mit der Blüte und mit der Befruchtung und mit dem Fruchtansatz so lange nicht getan, dass daraus ein Apfel wird. Wie viel ist denn runtergefallen? Und für die Bäume ist es auch gut, dass vieles runterfällt. Die Bäume würden ja zusammenbrechen unter der ganzen Last. Aber die Frucht, die wächst, ist Geschenk Gottes. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in der höchsten Hand. Also unsere Arbeit ist nicht umsonst. Und wir brauchen uns auch nicht auf den vollen Pelz legen und sagen, jetzt lieber Gott, mach mal alles. Nein, wir müssen schon unsere Arbeit machen. Aber immer in dem Wissen, dass unser Tun letztendlich vom Segen Gottes abhängig ist. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute noch so die Teller kennen, die so in den Küchen früher in den Wohnungen waren. Meistens war das so der Brotteller. Und was stand da drauf? An Gottes Segen ist alles gelegen. War früher fast in jedem Haushalt. Großer Teller, auf dem Rand, ringsherum geschrieben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn uns das bewusst ist, dann kann ich auch dankbar ans Essen rangehen. Und nicht nur einfach so, naja, ist ja schön, dass es da ist. Nein, wirklich in dem Wissen, dass Gott für die Speise sorgt. Wir haben vorhin schon mal gehört, Gott steht zu seiner Zusage, die er dem Noah gegeben hat. Saat und Ernte wird nicht aufhören. Und darum gibt es immer wieder Erntedankfest, darum dürfen wir uns immer wieder an der Herrlichkeit der ganzen Schöpfung, ich vermeide jetzt mal bewusst das Wort Natur, sondern an der Schöpfung Gottes freuen. Bei McDonald's, und damit will ich jetzt schließen, habe ich dann zum Schluss gefunden, gerade im Zusammenhang mit der Dankbarkeit, es ist gut, wenn gläubige Leute, Christen, auch in der Öffentlichkeit, wenn sie unter Nichtchristen sind, für das Essen danken. Nur, das schreibt er auch, sollte es keine Darstellung, keine Schaustellung sein, dass ich jetzt in einer Gaststätte so 5 Minuten oder 10 Minuten meinen Kopf senke und dann bete, damit erreiche ich auch nichts. Aber es sollte auf der anderen Seite schon nicht einfach so im Verborgenen geschehen, sondern auch das als Zeugnis, dass ich auch in der Gaststätte, wenn ich unter Nichtchristen bin, einfach ganz kurz bewusst, auch von der Haltung her, dass es auch mein Nebenmann erkennen kann, einfach Gott danke. Erntedankfest. Für die Ernte gibt es genug Grund zu danken. Amen.